Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen und das sind unsere Themen. Versöhnung in Kairo. Fatah und Hamas einigen sich auf eine gemeinsame Palästinenserregierung. Tabubruch in Washington. Erstmals in der Geschichte hat ein US-Notenbankchef einen Zinsentscheid vor den Medien erläutert. Und Feuer unter Kontrolle. Oberhalb von Visp geht es nun um die Bewältigung des Schadens am Schutzwald. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Daniel Knoll und mit den Nachrichten Andrea Just.
Die beiden verfeindeten Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah haben überraschend ein Versöhnungsabkommen vereinbart. Sie wollen eine gemeinsame Übergangsregierung bilden und innerhalb eines Jahres Wahlen durchführen. Bis im September soll ein Palästinenserstaat ausgerufen werden. Zurzeit herrscht die Hamas im Gazastreifen und die Fatah im Westjordanland. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reagierte ablehnend auf die Einigung. Die Behörde von Präsident Abbas müsse zwischen einem Frieden mit Israel oder einem Frieden mit der Hamas wählen, sagte er. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich nicht auf eine Verurteilung Syriens einigen können. Die europäischen Mitglieder des Sicherheitsrates hatten gefordert, dass die Gewalt gegen friedliche Demonstranten verurteilt und das sofortige Ende der Angriffe gefordert werden sollte. Die Europäer und die USA sprachen sich zudem für Sanktionen gegen Syrien aus. Russland und China verhinderten eine gemeinsame Erklärung. An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha haben sich die Gefechte offenbar ausgeweitet. Nach Angaben der kambodschanischen Regierung seien zwei Ortschaften mit schwerer Artillerie beschossen worden. Ein Sprecher der thailändischen Armee sagte, sie würden mehr Truppen in die Grenzregion schicken. Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins bei 0,25%. Notenbankchef Ben Bernanke sagte, man wolle die Zinsen weiter tief halten. Zudem korrigierte er die Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft nach unten. Es war das erste Mal, dass ein Notenbankchef nach einem Zinsentscheid eine Medienkonferenz abhielt. Die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe hat der japanischen Wirtschaft mehr zugesetzt als bisher vermutet. Die Produktion der Industrie ging im März gegenüber dem Februar um über 15% zurück, wie die Regierung mitteilt. Erwartet worden war ein Rückgang von etwa 11,5%. Durch die Naturkatastrophen Anfang März waren viele Produktionsstätten zerstört und die Zulieferketten unterbrochen worden. Im Süden der USA sind bei schweren Unwettern über 50 Menschen getötet worden, wie die Behörden mitteilen. Am schwersten betroffen seien die Staaten Alabama und Mississippi. Im Wald oberhalb von Visp ist die Lage nach dem Waldbrand stabil, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Es habe aber noch immer viele Brandherde. Es könne noch Wochen dauern, bis sich die Lage vollständig normalisiert habe. In der Fußball-Champions League hat Real Madrid das Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona 0:2 verloren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.691 Punkten, plus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.810 Punkten, plus 1,2%. Der Dollar wird zu 86,98 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,28 beziehungsweise zu einem Dollar 48,69. Das Wetter: im Norden Sonne, Quellwolken und einzelne Schauer, im Süden teils kräftiger Regen. 16 bis 19 Grad.
Ihre Frühinformationen am Donnerstag zunächst mit einem Blick in den Nahen Osten. Jahrelang hat Ägypten vergeblich versucht, die verfeindeten palästinensischen Organisationen Fatah und Hamas zusammenzubringen. Das Misstrauen auf beiden Seiten schien unüberwindbar. Umso überraschender jetzt die Nachricht aus Kairo vom Schulterschluss der palästinensischen Rivalen. Israel hat darauf bereits unwirsch reagiert. Auslandredaktor Robert Steli.
Wir bleiben hier, bis die Palästinenser wieder einig sind, schrien Zehntausende von Palästinensern im März an einer Massenkundgebung in Gaza. Im Westjordanland tönte es ähnlich. Überwindet endlich die schädliche Rivalität, forderten die Demonstranten die verfeindeten Hamas und Fatah auf. Die erfolgreichen Revolutionen in Ägypten und Tunesien hatten den mehrheitlich jugendlichen Demonstranten Mut gemacht.
We wouldn't have done that without the inspiration of the Egyptian Revolution and the Tunisian Revolution.
Jetzt scheint der Wunsch nach palästinensischer Einheit Tatsache zu werden. Nach wochenlangen Geheimverhandlungen in Kairo haben Vertreter der im Westjordanland regierenden Fatah von Präsident Abbas und der im Gazastreifen herrschenden Hamas von Premier Haniya gestern ein Versöhnungsabkommen geschlossen. Die verfeindeten Rivalen, die sich 2007 in Gaza einen blutigen Machtkampf geliefert hatten, einigten sich überraschend auf die Bildung einer gemeinsamen Koalitionsregierung und die Durchführung von Wahlen innerhalb einem Jahr. Damit räumen die Palästinenser eines der größten Hindernisse bei der Bildung eines eigenen Staates aus dem Weg, der im September ausgerufen werden soll. Während Palästinenser den überraschenden Schulterschluss gestern Abend bereits spontan feierten, drohte der israelische Ministerpräsident Netanyahu. Die Palästinenserbehörde von Präsident Abbas müsse sich jetzt entscheiden zwischen Frieden mit Israel oder aber dem Zusammengehen mit der radikal-islamischen Hamas, welche Israel nicht anerkennt. Die Antwort aus Ramallah kam postwendend. Israel müsse sich jetzt entscheiden zwischen Frieden mit den Palästinensern oder aber dem Erhalt der Siedlungen auf Palästinenserboden, konterte der Sprecher von Präsident Abbas.
Heute Morgen 6.07 Uhr. Es waren eher unerfreuliche Nachrichten, die aber dennoch gefeiert wurden. Unerfreulich, weil US-Notenbankchef Ben Bernanke sagte, die amerikanische Wirtschaft wachse langsamer als erwartet oder gewünscht. Gefeiert, weil Bernanke eine lange Tradition gebrochen hat und die Neuigkeiten zum ersten Mal überhaupt an einer offiziellen Medienkonferenz verkündete. Dazu Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Auf diese Worte mussten Amerikaner lange warten.
Good afternoon. Welcome.
Auf ein herzliches Willkommen von Notenbankchef Ben Bernanke. In Europa ist es seit Jahren Routine. EZB-Präsident Jean-Claude Trichet begründet monatlich Zinsentscheide vor den Medien. Nicht so in den USA. Der Notenbankchef stand der Öffentlichkeit noch nie Rede und Antwort.
The mystique of central banking was all about not letting anybody know what you were doing.
Die Mystik habe ein Ende. Die Notenbank sei bestrebt, nun transparenter über ihre Arbeit zu berichten, erklärte Bernanke. Was darauf folgte, war tatsächlich Klartext.
The economic recovery is proceeding at a moderate pace.
Die US-Notenbank korrigierte ihre Wachstumsziele nach unten. Nur 3,1 bis 3,3% werde die amerikanische Wirtschaft in diesem Jahr wachsen, nicht bis 3,9% wie im Januar erhofft. Die Zahlen zur Inflation korrigierten Bernanke und seine Kollegen hingegen nach oben, auf bis 2,8% wegen der stark steigenden Ölpreise.
Keeping inflation low and stable is absolutely essential to a successful economy, and we will do what's necessary to ensure that that happens.
Wie jede Notenbank tue der Fed alles, um die Inflation tief zu halten. Mit fast den gleichen Worten läutete in Europa der Präsident der Europäischen Zentralbank eine Zinswende ein. Die Ausgangslage in den USA ist anders. Niemand rechnet damit, dass die Zinsen in den USA steigen. Sicher nicht dieses Jahr, vielleicht erstmals Mitte 2012. Mit Blick auf den schwachen Dollar erklärte Bernanke, der Dollar profitiere davon, wenn die US-Notenbank ihren Auftrag erfülle und für Preisstabilität und hohe Beschäftigung sorge. Eine niedrige Inflation erhalte die Kaufkraft des Dollars. Bernanke will nun künftig viermal im Jahr zur Geldpolitik vor den Medien Rede und Antwort stehen. Eine langsame Annäherung an den Kurs von Jean-Claude Trichet bei der Europäischen Zentralbank.
Nun der Blick ins Wallis. Der Waldbrand bei Visp ist unter Kontrolle. Die Flächenbrände sind gelöscht, aber es gibt im Inneren der Brandzone noch immer Glutnester. Über den Zustand des verbrannten Gebiets spreche ich jetzt mit dem Kreisförster Oberwallis, mit Alban Bricker. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Bricker, können Sie bereits Bilanz ziehen über das Ausmaß der Schäden am Schutzwald oberhalb von Visp?
Also eine definitive Bilanz zu ziehen, das wäre verfrüht. Wir versuchen uns momentan noch den Überblick zu verschaffen. Wir können aber grob sagen, dass so zwischen 100 und 120 Hektar Wald verbrannt sind. Mehr oder weniger stark im Zentrum ist eine größere Fläche, die total verbrannt ist und die Ränder sind noch einigermaßen intakt.
Es ist ja der größte Teil dieses verbrannten Waldstücks Schutzwald. Was heißt das für die darunterliegenden Zonen? Sind da jetzt Menschen und Infrastruktur einfach ohne Schutz den Launen der Natur ausgesetzt?
Also es ist richtig, von diesem Wald ist der Großteil ist als prioritärer Schutzwald klassiert. Der Wald hat eine große Schutzfunktion, vor allem für die Kantonsstraße Visp-Brieg, das ist sicher die Hauptverkehrsachse hier im Oberwallis, auch für die Gewerbezone in Visp. Und man muss natürlich sagen, dass natürlich das Risiko jetzt sicher höher ist in Bezug auf Erosion, auf Steinschlag, vermutlich auch im Winter gegenüber Lawinen und Schneerutschen. Allerdings muss man sagen, so wie sich die Situation, die meteorologische Situation im Moment präsentiert, muss man nicht davon ausgehen, dass ein größeres Risiko besteht. Es ist einfach so, wenn wir ein starkes Niederschlagereignis haben sollten, dann werden wir vielleicht Probleme bekommen in Bezug vor allem auf die Kantonsstraße.
Wie geht es nun weiter? Wieder aufforsten allein wird wohl nicht genügen, weil es zu lange dauert, bis neu gepflanzte Bäume stark genug sind, um wieder eine Schutzfunktion auszuüben.
Ja, das ist richtig. Wir versuchen uns im Moment, wie gesagt, einen Überblick zu beschaffen. Wir werden heute das Gebiet mit Geologen begehen. Wir werden das genauer, die Situation erfassen und dann wird man sicher zuerst die ersten Maßnahmen, die man ergreifen wird, wird dahin zielen, dass man die Erosion begrenzen kann. Also wir werden versuchen, mit Bäumen quer zu legen, damit man die Erosion in den Griff bekommen wird. Und dann muss man natürlich auf längere Frist, wird man vor allem gegenüber der Steinschlagproblematik, wird man vermutlich nur mit Schutznetzen arbeiten können. Im oberen Bereich, wo, wie gesagt, auch bezüglich Lawinen eine gewisse Gefährdung besteht, wird man vermutlich mit Lawinenverbauungen, also vielleicht auch mit Temporärverbauungen arbeiten müssen.
Das alles wird mit großen Kosten verbunden sein. Sind solche Maßnahmen im Budget des Kantons Wallis überhaupt vorgesehen?
Also budgetieren kann man solche Extremereignisse sicher nicht. Allerdings muss man sagen, dass wir natürlich einen gewissen Grundstock an Arbeiten jedes Jahr ausführen. In unserem Kanton werden jedes Jahr Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren über unsere Dienststellen im Bereich von 25 Millionen ausgeführt. Und da hat man natürlich auch auf einen Zeitraum von 1-2 Jahren hat man eine gewisse Spatzung, dass man diese Maßnahmen auch realisieren kann und auch finanzieren kann.
Vor 8 Jahren gab es in Leuk, etwas weiter Rhone abwärts im Wallis, einen Waldbrand von viel größerem Ausmaß, flächenmäßig mindestens. Damals verbrannten 300 Hektar Wald und doch heißt es jetzt, der Brand bei Visp, der sei viel gravierender. Weshalb?
Also gravierender ist er vermutlich, weil eben das Gelände sehr viel steiler ist und weil es sich hier ausschließlich um Schutzwald handelt. In Leuk war eigentlich der Großteil nicht Schutzwald. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Erfahrungen in Leuk machen können und von diesem profitieren wir heute auch, dass wir gewisse Maßnahmen wie in der Vorgehensweise und dann auch bei der Realisierung und der Umsetzung der Maßnahmen.
Können Sie das etwas konkreter umschreiben? Welche Lehren hat man aus dem Fall Leuk gezogen, die jetzt hilfreich sind bei der Bewältigung des Brandes bei Visp?
Also sicher eines der Haupterkenntnisse war dazu mal, dass man die Erosion zu Beginn stark unterschätzt hat. Diesen Fehler möchten wir diesmal nicht wieder begehen. Auch bezüglich der Maßnahmen haben wir gewisse Erfahrungen gemacht. Also wir wissen, dass sich gewisse Baumarten relativ günstig verhalten, dass die wieder von selbst ausschlagen. Wir wissen aber auch, dass andere Baumarten, dass die zum Beispiel eben die Fichte und die Weißtanne, die sind praktisch total verbrannt und hier werden wir auch eben darum gewisse technische Maßnahmen ergreifen müssen. Erschwerend ist für das Ganze, dass wir eine sehr schlechte Erschließung in diesem Gebiet haben und dass wir vermutlich auch dort gewisse Maßnahmen treffen müssen.
Das war Alban Brecker, Oberwalliser Kreisförster, zu den Auswirkungen des Waldbrandes bei Visp. Und soweit heute Morgen Ihr Informationspaket zum Tagesstart. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies, mein Name Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.